Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Thilko Gries am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Russland ist mit der illegalen Besatzung und Annexion eroberter ukrainischer Gebiete einen jedenfalls für Moskau wichtigen Schritt weitergekommen. Die sogenannten Scheinreferenden sind beendet. Und verkündet werden knapp dreistellige Zustimmungsraten. Gleich mehr Informationen dazu. Außerdem, die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben Löcher. Durch sie tritt Erdgas aus und nun fragt man sich, wie kommen die Lecks in diese Stahlröhren? Und CDU-Chef Friedrich Merz hat über Sozialtourismus gesprochen und er meinte damit ukrainische Geflüchtete. Heute twittert Merz, dass er nicht gemeint habe, was er gesagt habe. Und im Hintergrund, in einer halben Stunde nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für den Supreme Court in den USA, das höchste Gericht der Vereinigten Staaten und dessen Rolle im System von Checks und Balances in jüngster Zeit. Und damit jetzt zu unserem ersten Thema. Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine und über Monate war die Frage, was hat der Kreml vor mit der Beute dieses Krieges, mit den besetzten Territorien, die ukrainisch sind. Seit etwa einer Woche wissen wir, Russland will und wird diese Gebiete sich einverleiben, es wird sie annektieren. Tieren. Illegal, das ist in der russischen Geschichte schon sehr häufig bereits die Methode der Vergrößerung des eigenen Staates gewesen. In Europa ist diese Form der imperialen Vergrößerung inzwischen nach vielen blutigen Kriegen eigentlich verpönt. Moskau aber denkt und handelt anders. In vier verschiedenen besetzten Gebieten der Ukraine sind 5 Tage lang Scheinreferenden durchgeführt worden in den Gebieten Donetsk und Luhansk im Osten und im Süden in Saporischschja und Cherson. Und nun, seit heute Nachmittag, werden erste, in Anführungszeichen gesetzt, Ergebnisse veröffentlicht. Peter Sawicki ist zugeschaltet, kennt alle diese sogenannten Ergebnisse. Wie groß ist denn die angebliche Zustimmung zu einem Beitritt zur Russischen Föderation?
Also es tritt offenbar das ein, Herr Gries, was Experten, was mehr oder weniger alle seriösen Experten vorausgesagt hatten, dass die Zustimmung, die vermeintliche Zustimmung Beitritt in die Russische Föderation in diesen 4 Regionen, wo in Anführungszeichen abgestimmt wurde, dass die haushoch ist, diese Zustimmung. Die russischen Medien zum Beispiel, die Nachrichtenagentur TASS, berichten darüber, dass diese sogenannten Referenden zu Ende seien, wobei einzelne Wahllokale zum Beispiel in Donetsk noch etwa eine Stunde geöffnet blieben, aber so heißt es, zeichne sich eine Zustimmung von 95-98% für einen Beitritt zu Russland ab, bei einer Auszählung von 60-90% der Stimmen und einer Wahlbeteiligung von angeblich über 90% in den einzelnen 4 Regionen.
Wir sprechen von Scheinreferenden. Ich habe das jedenfalls vorhin getan, Herr Sawicki. Warum tue ich das, frage ich Sie jetzt. Anders gefragt, was entspricht bei dieser Veranstaltung, deren Ende wir da jetzt beobachten, nicht den Mindeststandards?
Einerseits, dass es sich um einen Krieg handelt, der gegen die Ukraine angezettelt wurde, dass also ukrainisches Staatsgebiet illegal besetzt wird und das Ganze gegen den Willen ausdrücklich der Ukraine geschieht. Hinzu kommt, dass es rein praktisch gesehen auch gar keine demokratisch legitimierten Abstimmungen dort derzeit geben kann. Es gibt Kampfhandlungen teilweise innerhalb der Städte. Zahlreiche Menschen aus den besetzten Gebieten sind in ukrainisch kontrollierte Gebiete geflohen. Menschen, die dort geblieben sind, wurden zum Teil mit vorgehaltener Waffe aufgefordert, an sogenannten mobilen Urnen sich an dieser sogenannten Abstimmung zu beteiligen. Und wir wissen auch von sehr vielen Personen, dass die versucht haben, das Ganze ohnehin zu boykottieren. Das heißt, auch eine hohe Beteiligung, von der kann im Prinzip keine Rede sein. Und hinzu kommt auch, dass keine unabhängigen internationalen Beobachter vor Ort waren. Beobachter ja, aber keine unabhängigen. Insofern muss man festhalten, dass es keinerlei demokratische Legitimation für das alles gibt.
Gibt es auf diese Nachrichten, die uns jetzt erreichen aus diesen 4 besetzten Territorien und Gebieten, gibt es Reaktionen der Ukraine aus Kiew?
Also aktuell waren keine offiziellen Verlautbarungen vernehmbar, also jetzt ganz zeitnah zumindest. Aber es gab in den vergangenen Tagen laufend Kommentare dazu, zum Beispiel gestern in Person von Michailo Podolyak, einem wichtigen Berater von Präsident Volodymyr Zelensky, der gesagt hatte, es gäbe gar keine Referenden und die Ukraine habe international anerkannte Grenzen und das gelte. Zelensky selber könnte sich heute Abend äußern, er könnte heute Abend reagieren, denn er könnte möglicherweise im UN-Sicherheitsrat sprechen. Das ist dann etwas, was Russland zum Beispiel nicht mit einem Veto verhindern könnte als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats. Russland müsste dafür eine Mehrheit organisieren oder es ist noch unklar, ob es das schaffen kann. Und grundsätzlich hat Zelensky aber auch selber mehrfach schon erklärt, dass ein Anspruch Russlands auf diese besetzten Gebiete dem Ende jeglicher Friedensverhandlungen gleichkäme.
Wie geht es weiter?
Das ist noch nicht ganz im Detail klar. Man geht davon aus, also wenn man zum Beispiel eben diesen Berichten in den russischen staatsnahen Medien glaubt, dass es heute Abend, möglicherweise spätestens morgen, dann ja offizielle sogenannte Ergebnisse gibt. Und dann könnte es relativ zügig gehen, dass beispielsweise die russische Staatsduma sich zügig mit einem Gesetz eben zu einer Annexion befasst. Und am Freitag, das ist in vielen Medien zu lesen, könnte sich Präsident Wladimir Putin dann im Rahmen einer anberaumten Rede vor den beiden Kammern des russischen Parlaments, vor der Duma, vor dem Föderationsrat, dann zu diesem Thema verhalten und möglicherweise dann diese Annexion formal erklären aus russischer Sicht, wohlgemerkt.
Die Scheinreferenden in der Ukraine, betrieben durch Russland, sind beendet worden. Das waren Informationen von Peter Sawicki. Herzlichen Dank. Kommen wir nach Deutschland zu den Folgen dieses Krieges. Wenn die Gaspreisumlage, von der so viel die Rede war in den vergangenen Tagen, nun doch nicht kommt oder vielleicht doch, aber dann nicht lange bleibt, was kommt an ihrer Stelle? Das Bild, das zurzeit am häufigsten gebraucht wird, ist das eines Deckels. Ein Deckel, der Energiepreise nach oben begrenzen soll. Ein Gaspreisdeckel, der aber so stabil sein muss, dass nichts überkocht. Da tut sich was inzwischen in der Ampelkoalition und manche sagen, es wird nun aber auch längst Zeit. Jörg Münchenberg berichtet.
Die Gasumlage soll weg, zumindest darin sind sich die Ampelpartner inzwischen einig. Doch klar ist auch, wird die ungeliebte Umlage tatsächlich gestrichen, muss den Gasimporteuren anders geholfen werden. Schließlich geht es darum, die hohen Beschaffungskosten auszugleichen und somit eine finanzielle Schieflage der Versorger zu verhindern. Gleichzeitig drängt die Zeit, denn eigentlich soll die Gasumlage schon am kommenden Samstag in Kraft treten. Bei den Grünen sieht man deshalb vor allem Finanzminister Christian Lindner von der FDP gefordert. Grünen-Fraktionschefin Silke Hasselmann.
Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, denn ich glaube, es ist allen klar, dass die Situation eine Veränderung erfordert. Und hier ist jetzt insbesondere auch der Finanzminister gefordert, die nötigen Finanzvolumina und die Ideen, wie können wir das finanzieren, zur Verfügung zu stellen.
Auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sagte jetzt der Nachrichtenagentur dpa, die Alternative zur Gasumlage sei kein Hexenwerk. Letztlich könne der Staat den Gasimporteuren das notwendige Kapital zur Verfügung stellen. Darüber wird derzeit offenbar intensiv hinter den Kulissen verhandelt. Andernfalls müsste die Gasumlage wohl erst einmal erhoben werden. Doch gestritten wird in der Ampel auch über die weitere Entlastung von Bürgern und Unternehmen angesichts der explodierenden Gaspreise. Die FDP macht sich dabei für eine Gaspreisbremse stark, verbunden mit einer Ausweitung des Energieangebots. FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Wir wollen die Preise senken und gleichzeitig das Angebot ausweiten, damit sich diese Preise auch über den Winter hinaus nachhaltig stabilisieren. Also eine Ausweitung der Menge wäre ein ganz wichtiges Signal an die deutschen und europäischen Energiemärkte. Die richtige Antwort auf die Energiefrage ist also eine Preisbremse im Strom- und Gasmarkt und damit verbunden eine Ausweitung des Angebots, also eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke und der Kohlekraftwerke in Deutschland.
Die Grünen favorisieren wiederum einen Gaspreisdeckel, also dass den Verbrauchern eine bestimmte Menge an Gas zu reduzierten Preisen zur Verfügung gestellt wird. Doch unabhängig davon, für welches Entlastungsinstrument sich die Koalition am Ende entscheiden wird. Einerseits muss es schnell gehen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte ein Gesamtpaket noch in dieser Woche. Gleichzeitig wird die Maßnahme in jedem Fall viel Geld kosten. Auch darüber, so die Fraktionschefin der Grünen Hasselmann, müsse man jetzt zeitnah entscheiden.
Ob wir dann einen Nachtrag brauchen, ob wir ein Sondervermögen brauchen oder andere Elemente, das müssen wir jetzt sehr schnell entwickeln. Aber ich glaube, man muss sich an diesem Punkt ehrlich machen. Alle erwarten, dass es Unterstützung gibt.
Das blanke Chaos in der Ampel, das anhaltende Gezerre zwischen Wirtschafts- und Finanzminister, eine Steilvorlage für die Opposition, Unionsfraktionschef Friedrich Merz.
Dieses Land braucht Lösungen und nicht fortgesetzten Streit in der Bundesregierung. Und es wäre in dieser Situation richtig und notwendig, dass der Bundeskanzler einmal erklärt, wie er eigentlich die Lage sieht und welche Lösungen er vorschlägt.
Doch Scholz hat sich mit Corona infiziert, dürfte aber virtuell an den intensiven Verhandlungen beteiligt sein. Denn SPD, Grünen und Liberalen ist völlig klar, die Ampel muss liefern. Und das zumindest bezogen auf die Gasumlage noch in dieser Woche.
Jörg Münchenberg war das aus unserem Hauptstadtstudio. In diesen Minuten gibt Robert Habeck eine Pressekonferenz in Berlin. Es geht um den möglichen Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke. Und Habeck hat gerade eben erklärt, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 müssten nach derzeitigem Stand über das Jahresende hinaus weiterlaufen. Das ist eine Neuigkeit. Die Begründung von Robert Habeck, die liefern wir nach. Darüber informieren wir Sie in dieser Sendung live in etwa 15 Minuten. Jetzt erst einmal zu Gaspipelines, zu den beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Die sind gefertigt aus sehr widerstandsfähigem Stahl. Sie müssen ja dem Salzwasser trotzen, den Strömungen, auch das in der eher gemütlichen Ostsee. Sie liegen am Meeresgrund und verbinden bekanntlich Russland mit Deutschland. Nord Stream 1 war in Betrieb, dann hat Russland Nord Stream 1 abgestellt. Nord Stream 2 war nie in Betrieb. Und jetzt ist die große Frage, wer hätte ein Interesse daran, dass diese beiden Stahlröhren so beschädigt werden, dass sie Leck schlagen und aus ihnen Gas entweicht? Die Antwort auf diese Frage kennen wir noch nicht. Wir wissen aber seit heute von den Gaslecks. Plural. Es sind mehrere Lecks und sie sind groß und sie beschäftigen inzwischen Behörden in Deutschland, Dänemark und Schweden. Vermutet wird Sabotage. Christian Blenker.
Am Morgen kam die Bestätigung aus der Luft. Dänische Kampfflieger entdeckten südlich von Bornholm aufsteigende Gasblasen in der Ostsee. Wenige Stunden später bestätigte die dänische Energiebehörde drei Lecks an den beiden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Die Lecks seien an unterschiedlichen Stellen festgestellt worden. Deshalb will Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nicht zu Recht an einen normalen Zwischenfall glauben. Wir haben es hier mit einer ungewöhnlichen Situation zu tun. Es sind drei Lecks und zwar mit einigem Abstand dazwischen. Deswegen ist es schwer, sich vorzustellen, dass das ein Zufall sein kann. Zufall oder Sabotage. Der Grund für die Lecks ist immer noch unklar. Ein Konstruktionsfehler kann nicht ausgeschlossen werden, doch viele Experten verweisen darauf, dass die Rohre, die 70 Meter unter der Wasseroberfläche liegen, extrem robust seien. Dänemarks Energiebehörde macht unterdessen klar, dass der Zwischenfall keine Folgen für die Gasversorgung habe. Nord Stream 2 wurde nie in Betrieb genommen und durch die 10 Jahre alte Pipeline Nord Stream 1 fließt seit September kein Gas mehr nach Deutschland. Dänemark ist nach dem Zwischenfall in Alarmbereitschaft und erhöht die Überwachung der Energieinfrastruktur, bestätigte Christopher Bötzau von der dänischen Energieagentur. Wir sind dabei, das Areal abzusichern, damit keine Schiffe sich nähern können. Dafür sorgen die Marine und die dänische Seefahrtsbehörde. Durch die aufsteigenden Gase könne es an der Austrittsstelle zu Explosionen kommen. Für Bewohner der Insel Bornholm bestehe jedoch keine Gefahr. Schwedische Seismologen geben unterdessen bekannt, dass Messstationen am Montag starke Unterwasserexplosionen im Bereich der Gaslecks verzeichnet hätten. Björn Lund vom schwedischen Seismologennetzwerk SNSN wird in den schwedischen Medien mit der Aussage zitiert, dass es sich sicher um Explosionen gehandelt habe. Wir können die Wellenform mit der Art von Sprengungen vergleichen, wie sie das Militär durchführt. Und da können wir deutlich sehen, dass das eine Sprengung ist und dass sie im Wasser oder nahe dem Meeresgrund passiert ist. Dänemark und Schweden haben nun Krisenstäbe einberufen.
Nord Stream 1 und 2 haben Löcher, Christian Blenker berichtete. In Polen ist niemand von Relevanz ernsthaft der Idee verfallen, eine weitere Gaspipeline ausgerechnet nach Russland zu bauen. Polen hat in die andere Himmelsrichtung gebaut, in Richtung Westen, in Richtung Norwegen. Die Baltic Pipe ist nun fertig und sie wurde heute in Betrieb genommen. Martin Adam.
Der heutige Tag ist von doppelter Symbolik. Wir zeigen der Welt, dass man durch Zusammenarbeit und Solidarität die Sicherheit und energetische Souveränität unseres Kontinents erweitern kann. Gleichzeitig haben wir es mit einem Sabotageakt zu tun. Wir kennen noch keine Details, aber wir sehen, das war ein Sabotageakt. Wahrscheinlich eine weitere Etappe der Eskalation. Durch Russland. Daran ließ Morawiecki keinen Zweifel. Wenn Russland bereit sei, die eigene Pipeline leckzuschlagen, um Europa Gas vorzuenthalten, so die Botschaft heute, dann gibt es kein besseres Argument für die neue polnisch-dänische Alternativpipeline Baltic Pipe. Sagt's und steht bereits neben ihr. Zumindest neben einem symbolischen Ventil, das Morawiecki gemeinsam mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda aufdrehte. Viel mehr als ein schnöder technischer Vorgang, so Andrzej Duda. Es ist schwer, sich von Teilen einer Gasleitungsinstallation gerührt zu zeigen, aber glauben Sie mir, das ist für mich wirklich ein bewegender Moment. Nach vielen Jahren eröffnen wir heute endlich die Gaspipeline, die jahrzehntelang ein Traum der Menschen war, die die Gaslieferungen nach Polen diversifizieren und damit unser Land stärken und unabhängiger von Russland machen wollten. In Zahlen ausgedrückt, besteht diese Unabhängigkeit aus bis zu 10 Milliarden Kubikmetern norwegischem Gas pro Jahr. 15 Jahre Planung und Bau, 1,6 Milliarden Euro Kosten, als Teil des europäischen Gasnetzes durch die EU gefördert. Mette Frederiksen sprach daher bei der Eröffnung auch von einer engen strategischen Partnerschaft zwischen Polen und Dänemark. Aber auch sie betonte, im Kern gehe es um Russland und darum, sich nicht erpressbar zu machen. In Polen ist die Baltic Pipe über Parteigrenzen hinweg unumstritten. Kritik war deshalb auch aus den Reihen der Opposition kaum zu hören, jedenfalls nicht an der Pipeline selbst. Adrian Sandberg von der polnischen Linken Razem. Ich freue mich, dass sich das Unterfangen jetzt dem Finale nähert, auch wenn es im Moment nur eine symbolische Eröffnung ist. Sorgen machen mir allerdings die Verträge. Jedes Rohr ist nur so viel wert wie die Gasmenge, die dann auch tatsächlich durchfließt. Hier ist weiter unklar, wie viel das am Ende sein wird. Denn die polnische Regierung hatte zwar das Pipeline-Projekt vorangetrieben, es aber in der Hoffnung auf bessere Preise bis kurz vor der Eröffnung versäumt, Lieferverträge abzuschließen. Mit der jetzt vereinbarten Liefermenge und dem Gas, das Polen selbst vor der norwegischen Küste fördern will, könnte die Pipeline ab kommendem Jahr etwa zur Hälfte ausgelastet werden. Das, so hofft man jetzt in Polen, sollte zusammen mit den vorhandenen Energiereserven für einen warmen Winter reichen.
Martin Adam über die polnische Pipeline in Richtung Norwegen. Damit Deutschland aus der Gasliefermisere herausfindet, setzt die Bundesregierung auf verflüssigtes Erdgas aus Übersee. Die Betriebsaufnahme der dafür notwendigen Entladeterminals wird für den Winter versprochen. Aber was passiert, wenn es trotzdem eng wird? Schauen wir mit unserem Landeskorrespondenten für Schleswig-Holstein, mit Jörn Schaar, darauf, wie sich die Landesregierung in Kiel auf verschiedene Szenarien vorbereitet, auch auf die dunklen und kalten.
Die Landesregierung will vorbereitet sein, will vor die Lage kommen, so beschrieb es Energieminister Tobias Goldschmidt von den Grünen heute bei einer Pressekonferenz. Dazu dient der Leitungsstab, der im ersten Schritt aus rund 50 Mitarbeitenden mehrerer Ministerien besteht. Dabei gehe es auch darum, alle denkbaren Szenarien zu beleuchten, sagte der technische Leiter des Stabes Ralf Kirchhoff, etwa, dass die Energieversorgung zusammenbrechen könnte.
Dafür haben wir im Katastrophenschutz unter anderem große Netzstromersatzanlagen beschafft, die wir vorhalten. In jedem Kreis ist eine 250.000 Watt Anlage vorhanden, die mobil ist, mit der wir einspeisen können. Und wir haben auch mehrere kleine Anlagen. Wir haben in jedem Kreis Nottankstellen, die wir einspeisen mit Notstromgeneratoren, sodass Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr mit Kraftstoff versorgt werden kann. All diese Maßnahmen, die sind alle schon entwickelt. Dafür gibt es eine technische Infrastruktur. Und die würden dann natürlich nach und nach zur Umsetzung
Gasbegrenzung kommen.
Derzeit gibt es zwar keine Anzeichen dafür, dass nicht mehr genug Gas zur Verfügung steht, um etwa die Industrie oder auch Privathaushalte mit Energie und Wärme zu versorgen. Das Land will hier aber nichts dem Zufall überlassen, sagt der Leiter des Stabes, der Energiestaatssekretär Joschka Knut, Grüne.
Das Beste wäre tatsächlich, wenn die Versorgungssituation durch einen milden Winter vernünftigen Verbrauch tatsächlich bis zum Ende des Winters eine stabile ist und wir dann sagen können, wir mussten nicht reagieren, wir mussten nicht eingreifen, wir mussten nicht zusätzlich unterstützen. Aber das können wir nicht klar vorhersagen und das wäre in einer solchen Situation, wo klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir justieren müssen, nachjustieren müssen, natürlich sehr wichtig, dass wir uns auch darauf vorbereiten. Das ist unsere Aufgabe.
Laut Bundesnetzagentur sind die Gasspeicher gut gefüllt und erste Einspareffekte bei der Industrie und bei den privaten Haushalten machen sich bemerkbar. Außerdem sei Schleswig-Holstein schon auf einem guten Weg, so Knut.
Wir können versuchen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um tatsächlich auch die Versorgungssituation, also den Import von Gas, so gut wie möglich zu organisieren. Da gehen wir in Schleswig-Holstein auch sehr stringent vor und voran und können auch guten Gewissens sagen, dass wir alles machen, dass es tatsächlich ab Weihnachten beispielsweise auch mit dem Import von LNG klappt. Aber wir können die Verbrauchsseite nicht klar prognostizieren. Und da sind so viele Faktoren drin, dass wir gegebenenfalls reagieren müssen.
Soll heißen, bei einem harten Winter und einem hohen Energieverbrauch könnte es zu Engpässen bei der Versorgung kommen. Dann könnte die Bundesnetzagentur zum Beispiel entscheiden, dass Firmen ihren Energieverbrauch drastisch senken müssen oder als letzte Option im schlimmsten Fall, dass die private Wärmeversorgung abgesenkt werden muss. Danach, so betonen es alle Beteiligten mehrfach, sehe es aber derzeit nicht aus. Trotzdem sei es gut, auch auf solche Szenarien vorbereitet zu sein.
Jörn Schaar berichtete. CDU-Chef Friedrich Merz sprach mit Blick auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine von Sozialtourismus, weil diese Menschen aus der Ukraine nach Deutschland reisten und dann wieder zurück und wieder zurück nach Deutschland. Er tat das im TV-Ableger einer Zeitung, die nicht immer in erster Linie auf Differenzierung setzt. Friedrich Merz fand heute nun, dass er doch ein wenig differenzieren wolle. Panayotis Gavrilis.
Nur einen Tag nach seiner umstrittenen Äußerung bittet Friedrich Merz um Entschuldigung auf Twitter und erklärt später:
Ich habe dieses Wort Sozialtourismus verwendet, nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahe zu treten oder auch persönlich etwas vorzuwerfen, sondern ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen und dazu Probleme bekommen mit einer größer werdenden Zahl von Asylbewerbern. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr.
Merz bezieht sich bei seiner Erklärung auf steigende Zahlen ankommender Schutzsuchender und spricht allgemein von Einwanderung. Der CDU-Chef und Unionsfraktionsvorsitzende Merz hatte gestern bei Bild TV behauptet:
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Da haben wir ein Problem, das wird größer.
Belege für seine These liefert Merz aber auch heute nicht. Die Verwendung des Unwortes des Jahres 2013, Sozialtourismus, war aber wohl nicht ganz zufällig.
Das ist nicht rausgerutscht, das ist eine Formulierung, die mir im freien Interview so in der Tat über die Lippen gekommen ist. Ich habe die Reaktion gesehen, bedauere das, ist ein Missverständnis. Ich habe es so nicht gemeint und damit ist dazu auch alles gesagt.
Klar ist, es gibt keine Belege, dass Ukrainerinnen und Ukrainer Sozialleistungen angeblich systematisch erschleichen würden. Das Bundesarbeits- und Sozialministerium teilt auf Nachfrage des Deutschlandfunks mit, dass weder dem Ministerium noch der Bundesagentur für Arbeit Erkenntnisse vorlegen zu dem angeblichen Betrug beim Bezug von Sozialleistungen. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, sagte, ihm lägen keine entsprechenden Zahlen vor, die die Lage abschließend bewerten könnten. Frey nimmt Merz in Schutz. Er habe eine sicherlich sehr zugespitzte Formulierung verwandt. Auch für Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, ist alles halb so schlimm.
Es kann auch mal ein Satz daneben liegen, da muss man nicht alles auf die Goldwaage legen. Und er hat es korrigiert und damit ist es auch erledigt.
Die AfD indes lobt Merz, alle anderen sind empört. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch nannte Merz Äußerung unsäglich. Und die Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann:
Ich finde das anstandslos und schäbig. Ich habe dafür null Verständnis und ich finde auch Erklärungsversuche seinerseits inzwischen windelweich.
Die FDP kritisiert, Merz gefährde die gesellschaftliche Unterstützung für die Ukraine. Wenn Menschen teils unter Lebensgefahr zwischen Deutschland und der Ukraine pendelten, dann sei das kein Sozialtourismus, schrieb Bundesjustizminister Marco Buschmann auf Twitter. Die SPD im Bundestag wirft Merz vor, die Taktik der AfD anzuwenden und durch Grenzverschiebungen den Diskurs nach rechts zu verlagern. Fraktionschef Rolf Mützenich befürchtet zudem:
Ich hoffe nicht, dass Präsident Putin weitere auch Möglichkeiten an die Hand bekommt, um seine Desinformationskampagne zu betreiben. Auch das, glaube ich, hätte der Kollege Merz bedenken sollen.
Andere werfen Merz Wahlkampftaktik vor für die bevorstehende Niedersachsenwahl, um Stimmen im rechtskonservativen Lager zu gewinnen. Klar ist, Merz scheint die Angelegenheit am liebsten so schnell es geht vergessen zu wollen. Der Tweet auf seinem Account mit dem Link zur Aussage bei Bild TV ist mittlerweile gelöscht worden. Dennoch dürfte seine ursprünglich nicht belegte Sozialtourismusbehauptung trotz des Rückruderns bei vielen bereits hängen geblieben sein.
Panayotis Gavrilis berichtete. Es ist fast immer so, wenn Machtverhältnisse keinerlei Kontrolle unterliegen, werden die Abhängigen ausgenutzt. Eine Folge davon kann sexualisierte Gewalt sein. An Schutzbefohlenen, auch im Sport, auch im Breitensport. Eine Studie tritt jetzt den Versuch der Systematisierung an. Jonas Kühlberg berichtet.
Die Kölner Sportwissenschaftlerin Bettina Ruhloffs spricht von einem so wörtlich erschütternden Bild. Die Taten, die in der Studie beschrieben werden, reichen von verbalen Belästigungen über unangemessenes Berühren etwa in der Umkleide bis hin zu explizitem sexuellen Kindesmissbrauch. Der Studie zufolge fanden die häufigsten Übergriffe im Turnen, beim Fußball, Judo, Reiten oder im Schwimmsport statt. In den meisten Fällen ging die Gewalt demnach von den meist männlichen Trainern aus. Allen Betroffenen eint, dass ihnen als Kind und Jugendlicher nicht zugehört, nicht geglaubt, nicht geholfen wurde, schreiben die Forschenden. Sie empfehlen unter anderem ein Umdenken in der Ehrenamtskultur der Sportvereine. Ehrenamtliche sollten verpflichtende Schulungen durchlaufen, die gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauch von Kindern sensibilisieren. Für die Studie haben Forschende 72 Berichte von Betroffenen ausgewertet. Es ist die bisher größte Studie über sexuelle Übergriffe im Sport.
Ein Bericht von Jonas Kühlberg. Im Norddeutschen Rundfunk, im NDR in Schleswig-Holstein, soll es politische Einflussnahme auf Inhalte gegeben haben. Zu diesem Vorwurf, der seit einigen Wochen im Raum steht, hat der Norddeutsche Rundfunk selbst nun einen Bericht vorgelegt. Jan Oppel berichtet.
Nach knapp 70 Gesprächen im Landesfunkhaus finden die Prüfer keine Belege für einen politischen Filter. Auch sei kritische Berichterstattung, etwa zum Thema Deutsches Rotes Kreuz, von der Chefredaktion nicht unterdrückt worden. Einzelne redaktionelle Entscheidungen würden im Nachhinein aber dennoch fragwürdig erscheinen, heißt es in dem Papier. Das Aufklärungsteam sieht auch Defizite bei der redaktionellen Steuerung von Recherchen, sieht fehlende Kommunikation und fehlendes Vertrauen untereinander. Die Diskussionskultur sei von Schärfe geprägt gewesen. Die Geschäftsleitung des NDR will nun über Konsequenzen beraten. In einer schriftlichen Stellungnahme teilte NDR-Intendant Joachim Knuth mit, es brauche nun einen kulturellen Wandel in der Führung, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Mit der Aufarbeitung der Vorwürfe befassen sich auch der unabhängige Landesrundfunkrat und ein externes Expertenteam.
Jan Oppel berichtete. Die Atomkraftwerke in Deutschland, die letzten drei, die sollten Ende des Jahres vom Netz gehen. Dieses Jahres, so steht es im Ausstiegsgesetz. Aber die Energiekrise verändert alles, auch viele Schlussfolgerungen. Auch deshalb ist Robert Habeck, der Wirtschaftsminister von den Grünen, vor einigen Minuten in Berlin noch einmal vor die Presse getreten mit neuen Schlussfolgerungen. Jörg Münchenberg hat zugehört. Welche sind die Kernaussagen?
Also die Kernaussagen, Herr Gries, ist folgendes. Die zwei süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 werden als Ersatzreserve eingeplant. Das war ja bislang nur ein Vorschlag des Wirtschafts- und Klimaschutzministers. Jetzt ist das quasi offiziell und Robert Habeck hat eben gesagt, er rechnet damit, dass die beiden Meiler länger laufen werden als geplant. Sie sollten ja eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen. Jetzt ist es so, angesichts der schwierigen Lage in Frankreich, werden sie wohl länger laufen. Das ist zumindest die Erwartungshaltung des Ministers. Und er meinte, also vorgesehen ist ja, dass sie dann bis Mitte April am Netz bleiben werden. Ansonsten, was noch Emsland angeht, das ist ja das dritte deutsche Atomkraftwerk, was derzeit noch Strom liefert, aber Ende des Jahres vom Netz gehen soll. Dabei bleibt es. Robert Habeck hat gesagt, es geht ja hier um Netzwerkstabilität, nicht um Strommengen. Und deswegen sind eben die Meiler in Süddeutschland wichtig, aber nicht das im Emsland. Also das wird wie geplant vom Netz gehen Ende des Jahres.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Zur Begründung führt Robert Habeck die Situation in Frankreich an?
Genau, es geht nicht hier um mehr Strommengen am Markt, sondern es geht darum, dass die Lage ja in Frankreich derzeit sehr schwierig ist. Dort ist die Hälfte aller Atomkraftwerke aus unterschiedlichen Gründen derzeit nicht mehr am Netz. Aber weil eben die europäischen Netze untereinander verbunden sind, könnte es dazu kommen, das ist auch die Erwartungshaltung von Habeck, dass dann im Winter viel Strom aus Süddeutschland zur Netzstabilisierung abfließen könnte nach Frankreich. Es gab da jetzt einen Stresstest, die Ergebnisse sind Ende vor einer Woche veröffentlicht worden. Und diese Stresstests in Frankreich sagen eben, die Lage in Frankreich könnte kritisch werden. Deswegen Stromabfluss von Deutschland nach Frankreich. Und zur Stabilisierung des Netzes eben sollen deshalb die beiden süddeutschen Kraftwerke weiter am Netz bleiben.
Ganz herzlichen Dank, Jörg Münchenberg, für diese ganz frischen Informationen aus Berlin. Das waren die Informationen am Dienstagabend. Ich darf Ihnen noch empfehlen, unsere Kommentare hier ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk, unter anderem zu den Scheinreferenden unter russischer Besatzung. Mein Name ist Tilko Gries. Bis bald. Tschüss.